886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen so eine Schlagzeile und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit. Und standen da bei einer Geschichte von der Wien-Wahl, aber die ist kurios tatsächlich. Es geht um die Wahlliste und einen, der draufsteht, der nicht draufstehen dürfte, theoretisch.
Der dürfte da nicht draufstehen, ja. Und Standard hat ja eine exklusive Recherche. FPÖ-Kandidat in Wien-Donaustadt wurde im Dezember wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt. Es geht um den damaligen FPÖ-Bezirksrat Robert Podani. Der war bis 2020 Bezirksrat im 22. Bezirk in Wien, in der Donaustadt, hat 2020 kein Mandat mehr bekommen und bei der Wahl, da hat die FPÖ massiv Stimmen verloren und jetzt wollte er wieder Bezirksrat dort werden und wurde in der Donaustadt auf Platz 7 der FPÖ-Liste aufgestellt, das ist durchaus wählbare Stelle, aber das Problem, er darf dort eigentlich gar nicht stehen. Der ist im Dezember 2024 zu 17 Monaten bedingt nach dem NS-Verbotsgesetz verurteilt worden. Die Polizei hat nämlich etliche nationalsozialistische Devotionalien bei ihm gefunden, unter anderem eine Weinflasche mit der Aufschrift Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Außerdem einschlägige Nachrichten in WhatsApp-Gruppen, Witze über Holocaust-Opfer, Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen. Also ein Haufen Anklagepunkte, insgesamt 89 Fakten wurden da angeklagt. Und dann wurde er eben wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt. Und das steht ganz klar in der Wiener Gemeindewahlordnung, da bist du vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen, weil das Urteil auch eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr beinhaltet. Und da bist du einfach vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Das heißt, du darfst eigentlich nicht mehr in ein politisches Amt gewählt werden. Wie kann das also sein, dass der da auf dieser Liste steht? Die FPÖ Wien meint dazu, die Partei war über diesen Umstand nicht informiert und gibt die Schuld dem Magistrat Wien. Sie sagen, ja, leider wurden wir von der zuständigen Magistratsabteilung nicht rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Außerdem sagt man bei der FPÖ Wien, ja, sobald man informiert worden ist, hat man Podani umgehend kontaktiert. Er ist kein Mitglied mehr. Aber er steht halt noch auf dem Stimmzettel. Das kann jetzt nicht mehr geändert werden. Es sind auch schon Wahlkarten ausgeschickt worden. Das kannst du so kurzfristig einfach nicht mehr ändern. Das heißt, es steht bei der Wien-Wahl am 27. April, FPÖ Donaustadt auf Bezirksebene, ein wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilter Straftäter am Wahlzettel, der dort eigentlich nicht antreten hätte dürfen. Die Frage ist natürlich, was passiert jetzt, wenn er gewählt wird? Das ist ganz einfach, er kann das Mandat nicht ausüben. Also will einfach jemand nachrutschen. Er kann das nicht annehmen.
Das ist auch so, er kann es nicht annehmen.
Er kann das nicht annehmen. Nein, er ist verurteilt, er ist ausgeschlossen davon, ein politisches Amt anzutreten. Und deswegen, das geht nicht. Einfach, er kann das nicht annehmen. Es wird dann einfach jemand nachrücken. Die Magistratsabteilung übrigens, 62, die zuständig für die Wahlen ist, die hat jetzt im Rahmen dieser ganzen Affäre angeregt, in die Wiener Gemeindewahlordnung eine verpflichtende Abfrage des Strafregisters für KandidatInnen aufzunehmen, wo ich ehrlich gesagt überrascht bin, dass es das nicht gibt.
Das ist genau das, was ich auch gerade sagen wollte. Das ist noch nicht so, Fragezeichen.
Ja eben, anscheinend ist das nicht so.
Wäre das nicht voll praktisch, wenn man schaut, wenn man die Liste kriegt, dürfen die alle überhaupt da draufstehen?
Darf der überhaupt da draufstehen? Also das ist, also jetzt nämlich eben, jetzt ist das die Situation, dass der eigentlich das nicht annehmen kann, aber es steht schon drauf, man kann es nicht mehr ändern.
Ja, ja.
Das könnte man verhindern, glaube ich.
Ja, Österreich, ne? Da ist das nicht so. Wir erinnern uns bis vor kurzem, oder immer noch eigentlich war das Thema, dass im Gesundheitswesen fast alles per Fax gemacht wird. Also vielleicht werden diese Abfragen, ist das deswegen so mühsam, weil da muss die Postkutsche ausreiten und man muss dann die Leute hinschicken mit der Post und dann müssen die das aus dem Archiv holen, von der Schriftrolle, vom Pergament, mit der Kerze nachlesen, ob der im Strafregister ist. Vielleicht ist das der Aufwand, weil natürlich sonst wäre es ja blöd, wenn man sagt, das kann man online wahrscheinlich innerhalb von ungefähr 1,5 Sekunden nachchecken.
Eigentlich könnte man sagen, dass dieses ganze System, wenn das digitalisiert ist, dann könnte ja auch einfach das verbunden sein mit dem Strafregister.
Nein, jetzt
und
jetzt
dann
wird's unrealistisch.
Wird einfach, dann scheint das einfach
jetzt
auch
so.
Halt, stopp.
Ja, gut.
Steht jetzt auf der Liste.
Nebenbei erwähnt, FPÖ hat aber ihn quasi ausgeschlossen aus der Partei.
Genau, also er ist kein FPÖ-Mitglied mehr.
Okay, gut. Na, spannend und ein kurioser Fall.
Ja, genau.
Tatsächlich. Wir haben eine andere Geschichte, auch sehr, sehr spannend. Gestern ganz groß aufgekommen, das Thema, schreiben alle möglichen Zeitungen darüber, zum Beispiel der Standard-Diskussion über die Wehrpflicht für Frauen oder, was haben wir dann noch, die Presse schreibt, das ist auch spannend, was in Österreich politisch gegen die Wehrpflicht für Frauen spricht. Und die Kronenzeitung schreibt dann schon im Weiteren, diese Länder haben die Wehrpflicht für Frauen schon. Also es geht grundsätzlich darum, dass der Präsident der österreichischen Offiziersgesellschaft hat die Debatte über eine Wehrpflicht für Frauen angestoßen. Grundsätzlich eigentlich schlägt er vor, ein mehr oder weniger soziales Jahr, ein Österreich-Jahr für alle Menschen, die 18 Jahre alt geworden sind und die dann einfach ein Jahr sich aussuchen können, Zivildienst oder Bundeswehrdienst. Und da schlägt er eben vor, um da hier quasi, also, dass er einfach glaubt, das wäre notwendig, um auf der einen Seite das Militär auch fit zu halten, weil ja das Thema Aufrüstung sich immer mehr ergibt und dazu braucht man auch Personal natürlich. Außerdem schlägt er auch ihn weiter. Er schlägt viel vor in die Richtung auch dann mit mehr Milizübungen, dass die Leute halt auch länger wirklich fit sind von dem, was sie gelernt haben.
Dass es sehr kampfbereit ist. Ne?
Kampfbereit und dass eben auch da die Frauen dazu herangezogen werden. Das ist einmal die Idee, die die Diskussion jetzt wieder ausgelöst hat. Da greife ich dann, wechsle ich kurz rüber zum Presseartikel, was in Österreich politisch gegen die Wehrpflicht für Frauen spricht. Wenn man sich den Artikel durchliest, kommt man irgendwie zu dem Schluss, nur die Politiker und ihnen. Also was spricht politisch dagegen? Die Parteien.
Ja.
Weil die alle irgendwie sagen, na, das ist überhaupt kein Thema und gar nicht und sonst wie.
Na, da fürchtet man sich wahrscheinlich davor, Stimmen zu verlieren.
Ich glaube auch, also die FPÖ meint zwar, sie ist grundsätzlich positiv dafür, aber dafür sei es zu früh, weil fehlende Gleichstellung. Und das Thema fehlende Gleichstellung ist dann bei fast allen Parteien das große Thema. Bei den Grünen ist es überhaupt eine Farce, davon zu sprechen. Auch sonst, die Ministerin Tanner aktuell sagt, nein, überhaupt kein Thema. Und da gibt es dann ein paar so Argumente, wie zum Beispiel, Frauen bekommen die Kinder. Man muss sagen, das ist aber keine Pflicht.
Mhm.
Also ja, das ist zwar biologisch so, aber nicht unbedingt verpflichtend, dass Frauen Kinder kriegen müssen. Oder auch das Thema mit der ungleichen Bezahlung, Gender Pay Gap, der ja immer, muss man auch sagen, wird relativ hoch angesetzt in der öffentlichen Kommunikation. Wenn man da rausrechnet, zum Beispiel Berufswahl oder auch Teilzeit, dann ist der wesentlich geringer, als er sonst immer angegeben wird. Also gibt es viele verschiedene Themen und was sich eben die Kronenzeitung anschaut, ist, diese Länder haben die Wehrpflicht für Frauen schon, also gerade Skandinavien da zum Beispiel. Dänemark hat jetzt als letztes die Wehrpflicht für Frauen eingeführt, da wird sie kommen. Ansonsten gibt es in Schweden und Norwegen seit 2015 und gut, Israel jetzt, ja, ein anderer Fall natürlich, aber da gibt es sie schon seit Ewigkeiten, seit 1949, also da schon immer quasi und auch sehr lange Militärdienst, muss man sagen. Und auch der Vergleich, weil ja sonst immer die skandinavischen Länder sehr gerne als Beispielländer hergenommen werden in der Politik, weil die so weit voraus sind, wird dann oft gesagt, ja, aber der Vergleich hinkt, die sind halt sonst auch generell weiter vorne im Thema Gleichstellung und deswegen ist das okay, aber da müsste erst alles andere genau gleich nachziehen, dann würde es gehen. Das mal hier so die Argumente. Persönlich finde ich, muss ich sagen, die Idee, dass einfach jeder, der 18 wird, einen Beitrag zur allgemeinen Gesellschaft leistet, ob jetzt im Zivildienst oder im Bundesheer. Wenn man das so sagt, finde ich es eigentlich einen sehr neutralen Satz. Der ja. Man sagt, dass jetzt plus dazu kommt, die Pensionen werden immer weiter nach hinten gesetzt.
Ja.
Ausbildungszeiten dauern immer länger. Also, dass man hier ein Jahr dazu gibt, man sagt, okay, Schulbildung, alles gut. Ausbildung, das kann ja noch verschoben werden von 18 bis ein bisschen später, so wie es jetzt ist. Und dann ein Jahr einfach im sozialen Dienst entweder verbringen oder halt im Militärdienst. Ich finde, wenn man so sagt, klingt das irgendwie nicht so, ja, nicht so bösartig.
Es waren, ich kenne viele Leute, die sehr, sehr wertvolle Erfahrungen gemacht haben,
ja,
im Zivildienst, auch im Herden, im Wehrdienst.
Absolut, ja, natürlich, ja. Also, und dass halt leider Gottes ein Heer notwendig ist, ja, dass wir nicht leider nicht in der Welt leben, wo man das gar nicht braucht, sondern alle nur der Pflege dienen.
Ja, natürlich.
Das ist leider so.
Natürlich,
ja,
wünschen wir uns
schön
das.
Schön wäre, ne? Ist das eh nicht, dass es im Bundeswehr überhaupt braucht.
Wir wünschen uns eine Welt, in der es das nicht
braucht. Wenn alle Heere abschaffen und alle keine Waffen mehr gibt, ja, Paradies. Dass wir da leider nicht sind, das wissen wir. Gut, und dann noch was ganz anderes. Es geht um Krankenstände, Sarah.
Genau, und darum, dass es immer wieder schwarze Schafe gibt, die ihre Krankenstände vielleicht ein bisschen vortäuschen und dementsprechend auch ein bisschen mehr nutzen, als sie eigentlich bräuchten. Großteil erfolgt sicherlich aus gutem Grund. Es gibt aber eben trotzdem einige, die Krankenstände vortäuschen. Deswegen die Schlagzeile auf der Standard.at. Vorgetäuschter Krankenstand, dürfen Arbeitgeber denn Detektive einsetzen? Und wer muss zahlen? Und das ist ein Artikel von zwei Rechtsanwälten, die da aufklären. Finde ich ganz spannend. Nämlich besteht ein begründeter Verdacht, dass eine Krankheit nur vorgetäuscht wird, dürfen Unternehmen tatsächlich einen Berufsdetektiven mit der Überwachung beauftragen. Ganz wichtig, wann ist es ein begründeter Verdacht? gemacht, nicht einfach nur, weil ich mir denke, ich habe es jetzt im Gefühl, dass der eventuell den Krankenstand vortäuscht, aber wenn zum Beispiel Fotos auf Social Media kursieren oder wenn Kunden der Firma oder Kollegen denjenigen zufällig im Krankenstand irgendwo sehen, wo er nicht sein soll und das dann melden, also Hinweise geben, das sind dann ein begründeter Verdacht. Und ohne konkreten Anlass sind solche Observationen nicht zulässig, das ist auch ganz wichtig, das kann dann auch wieder Folgen haben. Aber eben, wenn es zulässig ist, ist auch die Frage, wer muss denn das dann zahlen? Kommt natürlich auch immer auf den Fall drauf an, aber wenn ein vorgetäuschter Krankenstand durch einen Berufsdetektiven bestätigt wird, dann kann es tatsächlich sein, dass der Mitarbeiter die vollen Kosten tragen muss. Wichtig, wenn der Verdacht auch anders geprüft hätte werden können, also einfach zum Beispiel direkt auf ihn zugehen und sagen, du, wie schaut's aus, was war da, dann muss es nicht zahlen, also man muss schon zuerst schauen, was kann man sonst noch machen, dass man dem auf die Schliche kommt, aber wenn auch nach einem Gespräch zum Beispiel, der natürlich nicht zugibt, dass dieser Krankenstand vorgetäuscht war, dann kann man da eben Detektive einsetzen. Und zwar eben, wenn sie objektiv notwendig waren. Und das war konkret bei einem Fall so, dass der oberste Gerichtshof das dann auch bestätigt hat, dass ein Arbeitnehmer die Kosten in Höhe von rund 8.000 Euro übernehmen musste. Nämlich, weil er 3 Tage lang ist er observiert worden und hintereinander dabei beobachtet worden, wie er in seinem Krankenstand, wie er es angegeben hat, am frühen Nachmittag das Haus verlassen hat, dann mit anderen Personen, unter anderem in einem Kaffeehaus war und erst nach Mitternacht wieder nach Hause gekommen ist. Und da war die Folge dann tatsächlich, dass der entlassen worden ist und dann eben fast 8.000 Euro blechen musste.
Gut, aber wenn du an mehreren Tagen hintereinander am frühen Nachmittag aus dem Haus gehst und erst nach Mitternacht zu Hause kommst, dann glaube ich schon, dass du dich krank fühlst am nächsten Tag in der Früh.
Immer kurz dann, schon, wenn eigentlich die Arbeit
anfängt.
Und dann am Nachmittag geht's wieder.
Ja, großartig, dass du quasi stangeln gehst, erwischt wirst und dann bezahlst du auch noch den Typen, der dich erwischt hat.
Ja.
Das, ich meine, ich finde es eh fair, aber es ist natürlich eine...
Karma is a bitch.
Ja, so ist es. Absolut. Das ist wirklich Karma, ja.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6